What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Die Champs-Élysées und die La Planche de Belfi rufen. Das ist das Rahmenprogramm für die diesjährige Tour de France des Femmes. Die Tour de France der Frauen, die am Sonntag startet. Und wir wollen heute vorausblicken auf eben diese historische Tour der Frauen, das erste gelbe Trikot, das vergeben wird. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet meine beiden wunderbaren Kollegen Thomas Gerlich.
Servus.
Und Jonas Bayer.
Grüß euch.
Freut ihr euch auf diese Frauen-Tour de France? Es ist so ein bisschen was Historisches, es kribbelt schon so ein bisschen.
Ja, es ist vor allem der Zeitpunkt, glaube ich, auch ganz gut, wo wir drüber sprechen. Der Ruhetag der Männertour, es sind ja auch nur noch 6 Etappen bei der Männertour und dann kommen halt einfach noch 8 Etappen bei der Frauen. Also wir haben jetzt noch mehr Frauen-Tour de France-Etappen vor uns als Männer-Tour de France-Etappen. Champs-Élysées wirft seine Schatten voraus am Sonntag. Ich glaube, das wird ein besonderer Tag mit der Doppeletappe quasi an dem Tag und dann geht es direkt weiter. Blanche de Belfi haben wir jetzt die letzten Zeit gerade erst gesehen, was da passieren kann und wie spektakulär das werden kann. Es wird historisch, klar, Vorfreude ist da.
Alle haben sich so krass oder so eine riesen Vorfreude entwickelt auf die Fußballfrauen eben. Die war bei mir irgendwie gar nicht so groß, aber auf diese Frauentour de France, da habe ich richtig, richtig Bock. Also ich glaube, es wird richtig geil werden.
Wir können ja mal so einen kleinen Blick auf die Strecke werfen. Ich glaube, damit kann man am besten anfangen, bevor man über die Favoriten spricht, damit alle mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was uns da erwartet. Die ersten zwei Etappen sind Sprintetappen und ganz besonders die erste wird natürlich interessant sein, denn die Siegerin holt sich dann natürlich das erste gelbe Trikot auf der Champs-Élysées. Am Nachmittag fahren die Damen, am Abend danach dann die Herren. Und da gibt es natürlich schon einige Kandidaten, die sich das holen wollen. Danach zwei Etappen, die eher klassikerähnlich sind, mit einer schwierigen vierten Etappe, denn da geht es auf Kies, also ein bisschen Strade Bianche-Feeling, die Weinberge hoch in Frankreich, 4 Schotterpassagen, die Fahrerinnen zurücklegen müssen. Und dann ganz hinten raus der Tour de France, Etappe 7 und Etappe 8. Sind dann die spannenden Bergetappen mit dem großen Finale bei Etappe 8. Rauf zur Super Planche de Belfi. Auch die Frauen müssen die 24% steile Schotterrampe, die wir schon bei den Männern gesehen haben, noch zurücklegen. Und dann steht die Siegerin der diesjährigen Tour de France fest. Wie gefällt euch die Strecke?
Das ist das Wichtigste gar nicht genannt auf Etappe 7, den Col di Plazzavasel. Also wenn man auch das auf Französisch aussprechen muss, ist mir nicht klar, aber das ist mein absolutes Highlight der Streckenführung.
Schön, dass es auch mit TZ geschrieben ist. Das sieht so richtig deutsch eigentlich aus, gell? Plazzavasel.
Ja, deshalb sage ich, weiß gar nicht, wie soll man das auf Französisch aussprechen? Plazzavasel? Oder ich weiß es nicht.
Sehr schön. Ja, die Strecke, keine Ahnung, ich finde sie gut. Wir haben ja schon drüber gesprochen letzte Woche mit Marlen Reusser. Es fehlt halt einfach an Zeitfahren. Ich finde, das muss man schon sagen, dass das irgendwie noch mit dazugehört hätte. Ich finde, dass der Auftakt mit Paris, der doppelte Chance, der super ist. Also man braucht da keinen Prolog für mich. Ich finde auch, dass man es nicht hinten raus machen muss, aber warum nicht am dritten Tag einfach nochmal oder am zweiten Tag dann vielleicht einfach ein Zeitfahren mit eingebaut. Ich finde, das ist das Einzige, was noch gefehlt hätte. Ansonsten finde ich die Strecke gut. Sie ist ausgewogen. Ich finde sie ein bisschen das Baukastenprinzip irgendwie gebaut. Sonst bei den Rundfahrten kennt man es, okay, wir machen ein bisschen Abwechslung, dann kommt eine schwere Bergetappe, am nächsten Tag wird es flacher oder mal so. Und es ist ja wirklich, es wird einfach jeden Tag schwerer. Also die ersten zwei Etappen ja ganz flach, dann drei Etappen ein bisschen hügelig und dann Berg und dann Berg und dann noch mehr Berg. Also es ist einfach wirklich, ich glaube tatsächlich, wir werden bei den Etappen jeden Tag aufbauend Höhenmeter quasi haben. Also eigentlich ganz einfaches Prinzip, das man da gebaut hat. Das macht es ein bisschen abwechslungsarm, sage ich mal. Aber es garantiert natürlich, dass die Tour hinten raus entschieden wird. Und vielleicht ist das ja auch mit der Aspekt, den man sich da genommen hat, weil man sich denkt, okay, wenn man am dritten Tag bei einer 8-Tages-Rundfahrt die Bergankunft macht und danach kommen 2 Sprints, dann ist die Tour halt einfach schon entschieden, weil blöd gesagt, Annemiek van Vleuten dann schon alle distanziert hat, dann ist die Spannung raus. Vielleicht war das auch der Gedanke dahinter.
Die Fahrerinnen haben sich zum Teil schon angeschaut, unter anderem Liane Lippert, mit der wir auch noch in dieser Folge sprechen werden und auf diese Tour de France vorausblicken. Also die waren alle schon in den Vogesen, da wo dann letztendlich die Entscheidung fallen wird. Es ist allerdings nicht so klar, dass unbedingt nur auf den Bergetappen da was passieren kann, sondern ich glaube, man hat spätestens beim Giro Donne gesehen, dass auch Rennen, die davor vielleicht nicht ganz so krass von den Höhenmetern erscheinen, durchaus für sehr, sehr große Abstände sorgen können. Da war es ein Antritt von Annemiek van Vleuten, der fast 5 Minuten zwischen sie und die Konkurrenz gelegt hat. Es konnten dann noch Mavi Garcia und Marta Cavalli mitgehen. Aber ich glaube, gerade im Frauenfeld sind diese Klassiker-Etappen noch mal gefährlicher als jetzt im Männer-Peloton, weil du im Männer-Peloton erstens mit 8 Fahrern 2 Leute mehr hast, die zur Not wieder Löcher zufahren können und insgesamt auch einfach ein viel, viel größeres Feld hast. Also wenn mal eine Lücke entstanden ist auf diesen Klassiker-Etappen, dann kann es auch sehr schnell sehr große Abstände geben. Das macht es, glaube ich, sehr, sehr spannend bei dieser Tour de France der Frauen.
Gibt einfach nicht immer die Teams, glaube ich, die es dann auch zufahren wollen, weil die, die das Team haben, ich schaue auf SD Works, die sind oftmals gar nicht daran interessiert, an solchen Klassiker-Etappen das Feld zusammenzuhalten, sondern die haben natürlich da auch ihre größte Stärke drin. Wir werden sicherlich gleich auch noch über die Favoritinnen sprechen, wo sie auch welche drin haben und die versprechen sich sicher auch, bei solchen Klassiker-Etappen auch Zeit rausfahren zu können, auf Annemiek van Vleuten zum Beispiel. Deshalb bin ich voll bei dir, Lukas, da kann es auch schon relativ früh auch schon Attacken geben, auf Annemiek van Vleuten zum Beispiel, wir werden auch noch über andere sprechen, aber die da auch schon sich ausmalen könnten, vielleicht mal Zeit gut zu machen.
Und du hast es angesprochen, die Fahrerinnen bereiten sich schon vor, schauen sich die Etappen an. Ich glaube, das wird mit der größte Qualitätsbeweis dann werden, weil es wahrscheinlich selten eine Rundfahrt gegeben hat, die für so viele Fahrerinnen das Highlight war, beziehungsweise von so vielen Fahrerinnen wahrscheinlich so genau angeschaut wurde im Vorhinein, was klar ist, okay, es ist jetzt wieder die erste Tour de France, das ist was Historisches, das wird für viele der Höhepunkt sein. Und ich glaube, dass es wenig Rennen gibt, bei denen die Teams und die Fahrerinnen so gut vorbereitet an den Start gehen.
Interessant sind auch die Wertungen. Also wir haben natürlich ganz normal die Sprintwertungen, die Bergwertung, Nachwuchsfahrer und das gelbe Trikot. Das sind die bekannten Trikots, die es bei der Tour de France immer gibt. Allerdings für das gelbe Trikot interessant, es gibt sehr, sehr viele Bonus-Sprints, wo man sich quasi Bonussekunden holen kann. Wir haben das bei der Männertour vor einigen Jahren schon gesehen, bei den Frauen ist es jetzt ab der 3. Etappe beinahe auf jeder Etappe, wenn ich das jetzt richtig überblicke, mit dabei. Immer, dass kurz vor Ziel oder irgendwie am vorletzten Anstieg es da Bonussekunden zu holen gibt. Ich weiß nicht, ob das dann hinten raus noch interessant wird, aber gerade für diese 3. Etappe, wo es davor ja nur 2 Massensprints, wenn man so will, so ist es zumindest die Erwartung, gab, dann könnte das auf der 3. Etappe durchaus eine Rolle spielen, wer sich diese Bonussekunden da kurz vor dem Ziel holt.
Ich bin mir auch bei der 2. Etappe gar nicht sicher. Wenn man so einen ersten Blick auf das Profil wirft, dann ist der Schluss auf jeden Fall ansteigend. Also es könnte sein, dass das gar keine Etappe für Lorena Wiebes mehr ist. Die ist sicherlich die klare Favoritin für Etappe 1, aber es ist immer dann schwierig rauszufinden, wie steil und wie lang dann dieser Anstieg wirklich ist hinten raus. Also super lang wird er nicht sein, aber wenn es dann doch nochmal 3% bergauf geht, dann könnte es auch andere Favoritinnen geben. Aber du hast natürlich vollkommen recht, dass diese Bonussprints dann eine Rolle spielen können. Diese 3. Etappe sieht mir auch so ein bisschen danach aus, dass man es auch riskieren könnte, vielleicht da schon mal zu attackieren, um mal zu gucken, wie weit man kommt. Danach ist eine Abfahrt und dann ist es nicht mehr weit ins Ziel. Also da könnte man auch schon, wenn man einen guten Tag hat, vielleicht was riskieren und die anderen Teams überraschen. Ich weiß nicht, wie ihr das da seht, aber für mich scheint das auch ein bisschen prädestiniert dafür zu sein, da oben da ein paar Sekunden abzustauben und dann vielleicht noch ein paar Sekunden ins Ziel retten zu können.
Ich glaube, das wird für viele der Versuch werden, das gelbe Trikot dann eben zu nehmen, weil das sind 5 Kilometer nach der Bergwertung noch bis ins Ziel. Du hast gesagt, nur eine kurze Abfahrt. Also da die Bonussekunden mitnehmen, eine Attacke setzen und dann versuchen, solo die Etappe zu gewinnen. Das ist das einfache oder das simple Erfolgsrezept, wenn man das so sagen kann, für die Etappe. Und dann wird man im Zweifel, wenn es bei den ersten beiden Etappen kaum Zeitabstände geben wird, kann man eben sich genau da dann das gelbe Trikot holen. Sich genauso wie du, Jonas. Wir sind uns mal wieder einig. Das ist doch schön. Berg sagt nichts dazu. Das heißt, er ist auch unserer Meinung. Insofern Konsens. Super.
Ich habe gerade mal nochmal gesucht, aber man findet tatsächlich nichts dazu, wie die Bonussekunden im Ziel verteilt sind. Ob es da auch Bonussekunden gibt? Hat das jemand von euch zufällig auf dem Schirm?
Leider auch nicht, nein.
Ich bin schon den ganzen Tag am Suchen, aber es ist dazu nichts zu finden. Okay, wir werden...
Schön, dass du den ganzen Tag schon suchst und jetzt live im Podcast trotzdem auch noch.
Ja, natürlich, das ist immer wieder. Aber auch auf der Tour de France-Seite findet sich erstmal nichts. Da besteht also noch Nachholbedarf. Aber gut, wir werden uns das nochmal anschauen und dann gegebenenfalls nachreichen. Lass uns über die Favoriten sprechen. Also Jonas, du hast schon ein paar natürlich genannt. SD Works hat das stärkste Team wahrscheinlich, aber die Top-Favoritin heißt natürlich Annemiek van Vleuten. Sie kann halt nicht nur hinten raus diese klasse Bergleistung zeigen, sondern sie ist halt auch auf diesen Klassiker-Etappen bei diesen steilen Hügeln, die da auf die Fahrerinnen warten, mit die Beste, wenn nicht die Beste.
Und sie kommt einfach in guter Form. Giro gewonnen, dabei noch zwei Etappen gewonnen, einmal zweite, einmal vierte, einmal sechste, zweimal sechste sogar, also sie wird eine der Top-Favoriten sein, beziehungsweise wahrscheinlich auch die, die es zu schlagen gilt. Ich weiß nicht, wen ihr sonst noch auf dem Schirm habt.
Ich bin gespannt bei Annemiek van Vleuten, weil die Rundfahrten ja doch relativ nah beieinander liegen. Wahrscheinlich geht es zusammen, aber ich bin doch gespannt, wie sie ihren Peak quasi aufgebaut hat. Also war der Giro so ein bisschen auch als Aufbaurundfahrt gedacht, wo sie dann vielleicht besser war, als sie dachte, aber jetzt trotzdem noch was Luft nach oben hatte. Oder war das dann doch der Peak? Also es ist ja dann doch ein bisschen heikler, so einen Formaufbau zu planen, dann mit so einer großen, schweren Rundfahrt dann, die es einfach im Frauenkalender gar nicht so oft gibt, diese Rundfahrten, wie wir jetzt da den Giro und die Tour de France haben. Also ich glaube, das wird noch eine spannende Frage bei ihm.
Sie hat eine relativ lange Pause vor dem Giro. Also ich glaube, dass sie sich lange vorbereitet hat. Also es waren 2 Monate Pause zwischen Lüttich-Bastogne-Lüttich und dann der ersten Etappe vom Giro, wo sie 2 Monate kein Rennen gefahren ist. Also starkes Frühjahr. Das kann man an der Stelle auch nochmal erwähnen, wer es nicht auf dem Schirm hat. Also Valenciana Rundfahrt im Februar gewonnen, Omloop Nieuwsblad gewonnen, Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen. Dann noch zweite bei Flèche Wallonne, Flandern und Strade Bianche. Also das ist schon mal ja, ein gutes Frühjahr gewesen, kann man so sagen. Und dann würde ich mal tippen, wird es einen sehr langen Vorbereitungsblock gegeben haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das eigentlich gut ausgeht. Wenn du sagst, okay, zwischen Giro und Tour sind es dann genau 2 Wochen. Da kannst du nochmal hochhalten, ein bisschen regenerieren, aber die Form ist noch da. Ich glaube, dass das gut passt und sie sich im Zweifel auch gut überlegt haben wird. Das wird kein Experiment bei ihr sein. Und ein bisschen Erfahrung hat sie ja auch schon. Ich glaube, sie kennt das wahrscheinlich mittlerweile ganz gut. Wen muss man sonst noch auf dem Zettel haben? Also Annemiek van Vleuten, sicher eine der Top 3, Top 5 Favoritinnen, die es gibt, klar.
Ich glaube, Marta Cavalli ist nicht nur seit dem Giro, sondern schon die ganze Saison die größte Herausforderin. Sie hat in der Klassikersaison extrem viel schon abstauben können und hat da Annemiek van Vleuten immer wieder die Stirn geboten. Und jetzt, nicht zuletzt beim Giro Donne, war sie zumindest die bergfesteste und auch immer sehr, sehr aufmerksam, ist sehr, sehr stark gefahren und hat bei FDJ mit Emma Norsgaard da eine richtig, richtig starke Teamkollegin mit dabei, die ihr sicherlich gut Unterstützung leisten kann. Da ist noch Ivita Music dabei in dem Team, die eine sehr, sehr gute Bergfahrerin ist. Grace Brown, die auf der flachen extrem Tempo bolzen kann. Also auch die hat einfach ein Riesenteam als Unterstützung. Und das kann sehr, sehr hilfreich sein bei dieser Tour de France. Von dem her ist sie definitiv als zweites zu nennen, wenn es um den Gesamtsieg geht.
Dann müssen wir die Favorite von SD Works noch auswählen.
Und da ist die große Frage.
Wen wird gefahren? Demi Vollering?
Oder Ashley Moorman-Pasio? Eine von beiden. Also Ashley Moorman-Pasio ist am Berg nochmal vielleicht den Tick stärker an den langen Bergen. Demi Vollering ist eher die Fahrerin, die um die Klassiker-Etappen mitfahren kann und da auch bei den steilen Anstiegen die Power hat. Ashley Moorman-Pasio ist halt extrem leicht, unter 50 Kilo, relativ klein. Sie kennt man schon lange als starke Bergfahrerin, war auch schon öfters beim Giro auf dem Podest, war da 2x2. Also sie muss man auf jeden Fall auch nennen und ist, glaube ich, mit den beiden schweren Bergetappen hinten raus erstmal die erste Option. Es kommt ein bisschen darauf an, wie das Rennen davor gefahren wird auf diesen Klassiker-Etappen. Wenn es da sehr hart gefahren wird und eher Demi Vollering, der im Gesamtklassement dann vorne ist, kann es natürlich auch sein, dass sie umswitchen. Weil Demi Vollering kann auch gut bergfahren.
Genau, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und diese vorletzte Etappe, die endet eben nicht oben auf dem Berg. Also Super Planche de Belfi wird ihr, glaube ich, dann, das könnte ihr Problem ein bisschen werden von Demi Vollering. Ich glaube aber, der vorletzte Berg, das ist was, was ihr entgegenkommt, wo sie vielleicht auch nochmal Zeit gut machen kann, weil es eben nicht oben auf dem Berg endet, sondern dann nochmal auf dem Plateau weitergeht. Und ich glaube, das könnte ihr entgegenkommen. Der Berg ist auch nicht ganz so steil. Der Grand Ballon, 13 Kilometer, 6,6%. Also ich glaube, da kommt sie auf jeden Fall noch mit drüber. So würde ich es zumindest mal einschätzen. Und ich glaube, sie werden so lange wie möglich versuchen, mit der Doppelspitze zu agieren oder mit Demi Vollering Zeit gut zu machen und Ashley Molmann so lange wie möglich dabei zu halten, dass sie dann am Planche de Belfi eben noch in Schlagdistanz ist.
Ansonsten gibt es natürlich aber auch noch Einzelkönnerinnen. Die stärksten Teams, glaube ich, haben wir genannt in den anderen Teams. Also Amanda Spratt muss man auf jeden Fall nennen, wenn es ums Gesamtklassement geht. Und Elisa Longo-Borghini,
oder? Ja.
Das ist auch keine Einzelkämpferin. Die hat natürlich auch noch ein starkes Team. Trek hatte ich jetzt beinahe komplett vergessen. Also die ist natürlich sowieso eine der Top-Favoritinnen auch mit und hat ein riesen Team dabei. Also Ellen van Dijk ist eine Riesenfahrerin, Elisa Balsamo dann natürlich für die Sprints. Also Trek kann sich da auf jeden Fall, glaube ich, auch große Hoffnungen machen. Und dann gibt es schon noch so ein paar Außenseiterinnen. Also Amanda Spratt weiß man nicht, wie gesagt, wie sie drauf ist, hat ein schwieriges Jahr mit viel Krankheiten gehabt, kam jetzt aber immer besser in Form. Juliette Labousse ist eine sehr, sehr starke Bergfahrerin, die beim Giro auch eine Etappe gewinnen konnte. Wenn die gut durchkommt, dann ist das auch was fürs Team DSM.
Katarzyna Niewiadoma, glaube ich, kann man auch nicht ganz außen vor lassen. Sie ist einfach ein super Jahr gefahren. Bei ihr bin ich mir gar nicht so sicher, wie gut sie dann wirklich auch bergauf ist. Vielleicht könnt ihr das besser einschätzen, aber sie ist einfach eine unglaublich starke Fahrerin und ich glaube, das könnte sich dann am Ende auch bei so einer langen Rundfahrt einfach durchsetzen. Hat auch ein gutes Frühjahr gefahren, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich, wie sie sich vorgestellt hätte, aber kann natürlich auch sein, dass sie einen vollen Fokus auf diese Tour gelegt hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch da einige Fahrerinnen eben nochmal nachgeschärft haben, auch gerade was eine Form am Berg betrifft, weil man muss es ja einfach so sagen, diese klassischen Bergetappen, wie wir sie jetzt sehen werden, die kommen im Frauentourkalender gar nicht so häufig vor, sondern da ist das meiste Profil sind Klassiker-Etappen und jetzt sieht man eben diese Bergetappen auf einmal und ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Katarzyna Niewiadoma da auch ein bisschen umgestellt hat im Training auf diese längeren Berge und die würde ich auf keinen Fall außen vor lassen. Sie hat einen Punch, sie ist eine unglaubliche Kämpferin. Thomas nimmt schon die Hand hoch, da will ich natürlich, gebe ich sofort ab rüber ins andere Studio.
Ich übernehme den Ball. Nein, ich glaube, das Einzige, man kann das ja, du hast es eben richtig angesprochen, es gibt nicht so viele Etappen oder so richtige Bergetappen und dann würde ich einfach die nehmen, die es war. Also wir haben bei der Women's Tour, haben wir es gesehen, 5. Etappe, gewinnt Elisa Longo-Borghini, Katarina oder Katarzyna Niewiadoma, wird also selbe Zeit gemessen, 2. Und das war eben eine Bergankunft. Also es war ein Berg, 5 Kilometer lang, 6% Steigung und Bergfinish, das sind auch nur 5 Fahrerinnen mit derselben Zeit reingekommen, eben Grace Brown noch dazu, Ashley Mühlmann schon ein bisschen dahinter. Ich glaube, das ist vielleicht das Einzige, was man da als Gradmesser nehmen kann. Sie kann bergauf fahren, wie es dann bei diesen ganz langen Bergen wird, hinten raus, das wird man sehen können, aber ich würde es ähnlich einschätzen wie du, dass man sie da nicht, sie ist keine Top-Favoritin sich auf den Gesamtsieg, aber dass man sie da mit in den erweiterten Favoritenkreis nehmen kann und damit zurück ins Studio.
Ja, sie kann ja auf jeden Fall auch auf den anderen Etappen glänzen. Also bei den Klassikern sind ihre Ergebnisse extrem. Bei Flash Vallon war sie im letzten Jahr richtig, richtig stark, ist da 2. geworden. Also da wissen alle, wie steil dieser Berg und eklig dieser Berg zum Schluss ist. Sie hat auf jeden Fall die Statur dazu, eine gute Bergfahrerin zu sein. Von dem her, klar, ist sie auf jeden Fall eine, die da mitgenannt werden muss. Und wie sie dann letztendlich bei diesen längeren Bergen abschneidet, dazu haben wir jetzt noch zu wenig, ehrlich gesagt, von ihr am Berg dieses Jahr gesehen. Aber sie kann das auf jeden Fall, das hat sie auch schon bei vergangenen Giro Donnes oder so unter Beweis gestellt.
Macht es aber auch irgendwie ein bisschen geil, oder? Dass man es noch gar nicht so einschätzen kann, sondern man muss da wirklich, glaube ich, jetzt so ein bisschen vortasten, von Tag zu Tag mal reinschauen, wie ist die Form und da jeden Kilometer mitverfolgen. Finde ich irgendwie ganz geil. Also gut, bei der Tour de France der Männer hat sich jetzt anders entwickelt, aber vor der Tour hat man ja alle, oder haben alle so ein bisschen gedacht, am Ende macht jetzt Pogacar und alle anderen können sich ein bisschen gehackt legen, aber ich glaube, es könnte hier sehr, sehr cool werden. Müssen wir überhaupt über die Sprinterinnen sprechen oder sagen wir einfach Wiebes und danke?
Ja, Lorena,
ich bin bei Wiebes und danke.
Nein, dafür fahren zu viele Hochkaräter mit. Also,
aber Champs-Élysées, der Sprint, oder?
Ich weiß nicht, wie heiß Marianne Voss ist auf dieses gelbe Trikot. Das ist
ja, ich glaube, da kann sie heiß sein, wie sie will. Ehrlicherweise gegen, also da sehe ich, rechne ich ihr nicht so viel Chancen ein, dass sie da was holen kann. Siehst du es anders? Also denkst du, sie hat eine reelle Chance gegen Lorena Wiebes da zu gewinnen?
Ja, in einer etwas längeren Attacke. Ich glaube, dass diese Champs-Élysées-Etappe nicht so gefahren wird, wie wir es sonst aus dem Männer-Peloton kennen. Also man hört Champs-Élysées und denkt sich, ja, die können das alle kontrollieren und da kann eh keiner vorne raus. Ich habe schon angesprochen, durch die Größe der Teams, glaube ich, besteht da eine größere Chance, wenn da viele Attacken kommen und die werden kommen, weil es gibt einige dieser Fahrerinnen, die unbedingt dieses gelbe Trikot vielleicht holen wollen und so eine lange Attacke fahren können. Und da gehört Marianne Voss dazu. Dann ist es natürlich trotzdem ein bisschen Kopfsteinpflaster, auch wenn es nicht dieses extreme Kopfsteinpflaster ist, wie es auf den Klassikern im Frühjahr der Fall ist. Also von dem her sehe ich da schon, dass da eine überraschende Attacke funktionieren kann und dass das nicht so ein kontrollierter Sprint wird, wie alle denken. Und deswegen
glaube ich, dass
ein bisschen mehr Chaos da drin ist, als man das bei den Männern gewohnt ist.
Ich sag dir, wer das unterbindet, und das ist Trek. Die sind taktisch brutal stark und haben für mich die zweitgrößte Favoritin mit in der Mannschaft, mit Elisa Balsamo. Ich glaube, das ist für mich die zweitgrößte Favoritin. Die sind taktisch extrem stark, haben auch eine extrem starke Mannschaft dabei. Und ich glaube, dass eine Mannschaft sein kann, die das unterbinden. Gleiches gilt für SD Works, die auch super stark sind. Da ist die Frage, was machen sie? Ja? Versuchen sie es mit Marlen Reusser, die vielleicht eine Kandidatin wäre, auch für so einen Solo-Sieg vorne raus. Aber sie können sie natürlich auch genauso einspannen für einen Sprint dann mit Lotte Kopecky. Ich glaube, das ist, glaube ich, die spannendste Frage, was SD Works machen wird da auf dieser Etappe.
Die Frage ist nur, weil Berge, du hast ja gemeint, Marianne Voss wird sehr scharf dann auch auf das gelbe Trikot sein, weil sie das komische gelbe Jumbo-Visma-Trikot loswerden will. Fahren die eigentlich in demselben weirden Trikot-Design wie die Männer? Kriegen die auch eine eigene Tour-Edition oder dürfen die dann in einem ganz normalen gelb-schwarzen Jumbo-Visma-Trikot fahren? Weiß jemand von euch? Ich habe es gerade versucht rauszufinden. Ich habe noch kein veröffentlichtes Trikot gesehen. Weiß es jemand von euch?
Nee, die Frauen fahren schon in denselben Trikots wie die Männer auch, ja.
Also dann
zumindest ist bei fast allen anderen
Teams Marianne Voss doch zu den Favoritinnen dazu.
Nee, müssen sie ja auch. Also das gilt ja dasselbe wie für die Männer, dass die bei der Tour de France eben nicht mehr in diesen normalen Kits fahren dürfen, weil das unterbindet die ASO ja immer, damit das gelbe Trikot besser zu erkennen ist und sich mehr von ihnen abhebt. Und das ist ja bei den Frauen auch wieder derselbe Veranstalter, deswegen wird da exakt dasselbe gelten. Gibt es sonst noch Fahrerinnen, die man erwähnen muss? Es gibt leider kein Zeitfahren, das haben wir vergangene Woche schon mit Marlen Reusser besprochen. Könnt gerne nochmal reinhören in die Folge, da haben wir viel über Zeitfahren auch diskutiert. Deswegen sind einige der Top-Zeitfahrspezialistinnen natürlich ein bisschen traurig und müssen es anderweitig probieren. Unter anderem Lisa Brennauer, auf die ich sehr, sehr gespannt bin. Wir haben noch nicht sehr viel von ihr dieses Jahr gesehen, hat auch immer mit Krankheitsproblemen, Verletzungen zu kämpfen. Hat sich aber jetzt immer wieder bei Eurosport, wo sie als Expertin für die Tour de France da war, relativ optimistisch gezeigt. Die Form kommt wieder. Ich weiß noch nicht so ganz, wie man die deutschen Chancen da einschätzen kann. Liane Lippert sicherlich ganz gut drauf, wenn wir gleich mit ihr nochmal drüber sprechen. Aber wie seht ihr Lisa Brennauer?
Hat immer eine Chance, oder? Also sie ist einfach super stark. Wenn sie in Form kommt, hat sie immer eine Chance, eine Etappe zu gewinnen, aus meiner Sicht. Einfach, weil sie stark ist. Sie kann in fast jedem Terrain, also vielleicht nicht auf Etappe 1 und Etappe 2, aber alle Etappen danach, da würde ich sie auf jeden Fall immer auf dem Schirm haben, mindestens mal für ein Top-3-Ergebnis, in das sie reinkommt, wenn sie die Form bis dahin aufgebaut hat. Und wie du sagst, bei Eurosport klang das sehr, sehr zuversichtlich. Da würde ich mal auf sie vertrauen. Und dann würde ich immer denken, dass sie eine Chance hat, eine Etappe zu gewinnen.
Sehe ich eh nicht, sie kommt immerhin ja auch jetzt noch mit dem deutschen Meistertitel im Zeitfahren. Sie ist ja auch auf der Bahn jetzt zuletzt auch mal wieder was gefahren. Sie hat tatsächlich dieses Jahr gar nicht so viele Straßenrennen gemacht wie die letzten Jahre. Das ist schon auch auffällig. Im Endeffekt ja tatsächlich nur zwei Eintagesrennen und die Lotto Thüringen Tour und Tour de Suisse, also relativ wenig Renntage, aber auf der Bahn was gezeigt. Ich denke, die Konstellation, wie sie es schaffen könnte, wäre dann relativ klar, aber ja, warum nicht? Sie wird es auf jeden Fall versuchen.
So viel zur Tour de France der Frauen. Ich glaube, dann gehen wir einfach rüber und lassen Leanne Lippert sprechen, die sich natürlich da auch akribisch drauf vorbereitet hat. Und dann hören wir doch mal rein, wie es ihr dabei so ergangen ist. Nur noch wenige Tage bis zur Tour de France der Frauen, das große Highlight. Und da wollen wir natürlich nochmal genau drüber sprechen, wie diese Rundfahrt ablaufen wird, wer sind die Favoriten, wie ist die Strecke. Und da haben wir uns natürlich die perfekte Expertin dazu eingeladen. Sie fährt auch selber mit. Herzlich willkommen, Leanne Lippert. Schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich auch, hier zu sein.
Kribbelt schon so ein bisschen? Sonntag geht's los?
Ja, langsam wird's ernst, auf jeden Fall. Also die Vorfreude steigt und steigt jetzt täglich.
Ich habe gesehen, du hast ja auch schon mal so ein bisschen bei den, warst schon bei den Männern. Ihr habt den Vogesen Trainingslager gehabt. Da habt ihr euch schon mal die La Super Planche de Belfi angeschaut, wo es da hochgeht. Das heißt, schon so ein bisschen Tour de France-Feeling geschnuppert. Wie viel Angst hat man vor diesem letzten riesigen Anstieg, der dann mit 24% da hochgibt? Weil das ist natürlich dieser Streckenabschnitt, der irgendwie über allem steht.
Ja, das ist echt krass. Also man muss auch sagen, der Berg davor ist auch wirklich schon hart und mega lang. Und dann kommt man zu dem Planche de Belfi und muss halt auch noch dieses Schotterstück hoch. Und es ist schon also mega, mega hart. Ich musste Intervalle machen unten rein in den Berg und dann ja, bin ich echt richtig gestorben, da hoch noch irgendwie hochzukommen. Und ich hatte nicht den perfekten Gang. Muss meinem Rennen dann auf jeden Fall nochmal anpassen, denke ich.
Das heißt, ihr werdet für die Etappe dann auch nochmal ein spezielles Rad oder spezielle Einstellung vornehmen?
Ich denke schon, dass man ein bisschen kleineres Kettenblatt, ich glaube, ich hatte 39 und ich denke schon, dass 36, denke ich, müsste reichen.
Ja gut, wenn man das bei den Männern schon gesehen hat, da wurde zum Teil dann auch ins Ziel geschoben, dann kann man das verstehen, dass man da natürlich irgendwie checken muss. Wie lief sonst die Vorbereitung? Also ich habe schon gesagt, ihr wart Trainingstag in Vogesen und letzte Woche warst du noch in Belgien bei der Ladies Tour. Wie geht's dir?
Genau, also ich denke, ich war bei der Deutschen Meisterschaft in einer super guten Form, musste dann gesundheitlich ein bisschen rausnehmen, es war nicht ganz wie geplant. Aber wie du sagst, war ich dann in Vogesen und ich denke, von da an ging es wieder ziemlich aufwärts und ich konnte die Form wieder aufbauen. Und ja, jetzt komme ich gerade zurück von der Baloise Ladies Tour von den Frauen, wo ich nochmal die letzten Prozent und Rennhärte sammeln konnte. Und ich denke, dass jetzt alles ja gemacht ist, was ich tun konnte und dass ich wieder in einer ziemlich guten Form bin für die Tour.
Das war ja generell so ein bisschen die Überschrift deines Jahres, immer mal wieder dann doch Rückschläge und dann hast du dich wieder zurückgekämpft. Wir erinnern uns an die Kopfsteinpflaster-Klassiker, da hattest du dann, hat es dich leider nochmal mit Corona erwischt gehabt, aber dann kamst du ja irre stark zurück und hattest diese zwei unglaublich starken Wochen in den Ardennen, zweimal Platz 3 geholt beim Amstel Gold Race, das war auch für dich, glaube ich, dann wieder so ein bisschen eine Erleichterung. Es funktioniert dieses Jahr auch noch irgendwas.
Auf jeden Fall. Also gerade, weil ich ziemlich oft Pech hatte in den Jahren davor, sind halt genau meine Rennen die Ardennen-Klassiker. Und ich war leider immer krank, genau um die Zeit. Weil macht auch Sinn, wenn man in Topform ist, dann geht es einfach so schnell, dass man sich verkühlt oder so im Frühjahr. Und deswegen war ich echt, es war mental sehr schwer, als ich auf Flandern verzichten musste wegen Corona. Aber ja, ich bin echt froh, dass es dann geklappt hat beim Amstel. Und ja, das war, wie du sagst, halt auch einfach eine Erleichterung, da auf dem Podium zu sein. Und ja, dann anschließend nochmal richtig gute Rennen zu zeigen in den Ardennen war wichtig für mich.
Du wurdest auf dieses Amstel Gold Race in Interviews immer wieder angesprochen. Denn es gab diese Situation, dass Annemiek van Vleuten am Berg attackiert hat und du als Einzige eigentlich so wirklich da mitgehen konntest. Es gab dann natürlich doch noch eine größere Gruppe, die sich dann oben wieder gefunden hatte. Aber du hast gemeint, dir ging es zwar schon gut an diesem Berg, aber es war jetzt auch nicht so, dass du noch mega viele Reserven hattest. Das fand ich ganz interessant, wie du das in einem Interview beschrieben hattest.
Ja, ich dachte, jetzt kommt auf jeden Fall die Siegerehrung mit dem Bier, weil ich glaube, da ja, das kommt auch noch, genau. Ja, dachte ich mir schon. Ja, genau, also klar, das Annemiek ist Vollgas gefahren. Das war für mich auch hart, aber genau, ich habe es gesagt. Ich denke, bei mir sieht es manchmal lockerer aus, habe ich schon ein paar Mal gesagt, weil ich meistens halt im Sattel sitzen bleibe. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich aufstehe, dass ich dann explodiere. Deswegen sieht es vielleicht so aus, aber ich war auf jeden Fall am Anschlag und es war mega, mega hart. Aber es war ein echt cooles Finale und ja.
Am Ende hat Marta Cavalli gewonnen vor Demi Wollering und du warst dann eben Dritte. Und dann hast du es natürlich jetzt schon angesprochen, dann müssen wir noch auch kurz darüber sprechen, die Siegerehrung. Wir kennen das beim Amstel Gold, da gibt es dann für jeden ein Bierchen in die Hand. Und Marta Cavalli und Demi Wollering haben sich da sehr zurückgehalten, haben da nur einen kurzen Nipper aus dem Bier genommen. Du hast dann doch mal den tieferen Schluck genommen. Wenn, du sagst es schon, wie oft wurdest du darauf angesprochen?
Oh, es ging echt ein bisschen viral, auch so auf Twitter und so, aber ich muss auch sagen, ich hatte ja eine Woche davor erst Corona und meine Geschmacksnerven waren vielleicht noch nicht ganz so zurück. Wobei es halt auch eigentlich gut schmeckt, das Amstelbier, muss ich sagen. Und warum soll man nicht, warum nicht trinken, wenn man so ein Bier kriegt?
Ja, ich habe das eh nicht verstanden. Warum sind die Frauen da so zurückhaltend, wenn man bei den Männern dann die Siegerehrung gesehen hat? Ja. Die haben das ja einfach dann auf Ex leer getrunken.
Eben, ja, da ging es noch mehr ab. Also ich finde auch, dass die Frauen ein bisschen mehr aus sich rauskommen könnten bei der Siegerehrung.
Da kannst du auf jeden Fall mal den Kollegen noch ein bisschen Nachhilfe geben vielleicht.
Genau, ja.
War eine schöne Szene. Ja, und jetzt geht's Richtung Tour de France. Euer Team wurde bekannt gegeben. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Team, wenn man drauf schaut. Also allen voran Lorena Wiebes, die gerade in Belgien 4 Rennen bei 4 Sprints gewonnen hat. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, wenn man so jemanden im Team hat, muss das Ziel klar sein, oder? Für Etappe 1, ja, Champs-Élysées.
Genau. Also du musst dazu auch noch sagen, wie sie in Belgien gewonnen hat. Klar, es war nicht das höchste Niveau in dem Feld, aber ja, sie hat halt wirklich mit 5 Radlängen teilweise gewonnen. Und ja, es ist einfach so krass, wenn sie losfährt, dann ist sie einfach mal weg. Und ja, es ist natürlich so cool, so eine Frau im Team zu haben, wenn man weiß, die ist einfach gerade die schnellste der Welt. Und wir haben einfach Chancen, das gelbe Trikot zu haben nach der ersten Etappe. Und ja, das gibt einem halt einfach ein gutes Gefühl für die Tour. Und auch wenn ich sehe, dass Juliette eine Etappe beim Giro geholt hat. Und klar, sie hatte einen schlechten Tag, deswegen war das Gesamtklassement ein bisschen weg. Aber sonst ist sie auch mega, mega stark. Hat in Spanien auch schon gewonnen, eine Rundfahrt. Deswegen denke ich, können wir mit sehr viel Selbstvertrauen dahin gehen in die Tour.
Juliette Labou, genau, die hat ein richtig starkes Jahr auch und war beim Giro auch immer wieder sehr, sehr präsent vorne. Also die ist eure Fahrerin für die Gesamtwertung. Und dann habe ich gesehen, hat es Charlotte Kohl jetzt auch noch ins Aufgebot geschafft, die auch beim Giro, mich zumindest, vielleicht euch natürlich nicht, ihr kennt sie natürlich schon das ganze Jahr, aber mich so ein bisschen überrascht hat, dass sie da in diesem unglaublich starken Feld von Sprinterinnen jedes Mal es auch geschafft hat, aufs Podium zu fahren.
Ja, mega stark.
Gibt die sich jetzt zufrieden mit der Rolle der Helferin für Lorena Wiebes?
Ja, genau. Das ist jetzt die Frage. Aber nee, ich meine, sie ist mega stark und hat bis jetzt halt immer das Leadout für Lorena gemacht und hat jetzt eben beim Giro die Chance bekommen, was ich auch voll gut fand von unserem Team, dass sie eben die Chance bekommen hat. Und klar, ja, ich denke, bei der Tour ist es klar, dass wieder die Karte Lorena gespielt wird. Sie ist einfach die Schnellste, aber ja, Charlotte war echt überraschend gut beim Giro, würde ich sagen, und ist halt auch wirklich schnell.
Was ist dein Tipp? Kann irgendjemand Lorena gefährlich werden auf dieser ersten Etappe? Wir haben Marianne Frost, die natürlich da sehr, sehr stark auch auf dieses gelbe Trikot schielen wird. Elisa Balsamo fährt natürlich ein überragendes Jahr. Lotte Kopecky. Also es gibt schon so ein paar Namen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, so im absoluten flachen Sprint ist es sehr, sehr schwierig, gegen Lorena Wiebes gerade zu gewinnen.
Ich würde auch sagen, Leadout hat sich wirklich so verbessert in den letzten paar Jahren. Also gerade jetzt mit Charlotte als letzte Anfahrerin, dann Pfeiffer Georgie ist so stark. Jetzt ist Franzi auch noch reingekommen in Leadout-Train. Und ich denke, das ist einfach eins der besten Leadouts. Und Lorena ist, denke ich, schneller. Klar, Elisa Balsamo kann man nicht unterschätzen. Ich kann es auch machen. Aber ja, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl für Paris.
Was wird deine Aufgabe im Team sein? Darfst du auch auf Etappensiege schielen? Wirst du mal die ein oder anderen Ausreißversuche starten oder gilt es für dich erstmal voll, Juliette Labous im Kampf um die Gesamtwertung zu unterstützen?
Genau, die genaue Taktik habe ich jetzt noch nicht, aber ich denke mal, dass am Anfang, klar, wird alles für Lorena gemacht. Da wird gechased, wenn es sein muss, in den ersten paar Etappen. Und was ich mir so rausgeguckt habe, wenn ich eine, die mir gefallen würde, könnte die dritte sein, auf jeden Fall. Mit dem steilen Berg am Ende, klar, wenn eine Spitzengruppe geht, können wir die nicht verpassen. Wenn ich drin bin, dann, ja, wäre es cool. Ich denke, die erste Priorität ist auf jeden Fall die Etappensiege mit Lorena und das Gesamtklassement zu sichern mit Juliette.
Ja, die dritte Etappe, die ist auch so ein bisschen vielleicht der Punkt, vor dem andere vielleicht dann auch ein bisschen Angst haben. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Die dritte ist die mit dem steilen Berg, die vierte Etappe, meinte ich, ist dann die, die vor der einige ein bisschen Angst haben. Denn es ist so ein bisschen die Strade Bianche Etappe mit mehreren Schotterpassagen. Was glaubst du, ist da, wir haben es bei den Herren bei Etappe 5 gesehen, da ging es über Kopfsteinpflaster, da war natürlich sehr, sehr viel Hektik drin. Erwartest du, dass bei dieser Etappe es auch so hektisch wird, wenn es auf Schotter geht? Wie ist da deine Einschätzung?
Ich denke schon bei dem Rennen, weil ja, es ist unsere erste Tour de France und ich glaube, keiner möchte irgendwie in einem Sturz verwickelt sein, jeder möchte die Kontrolle haben, jedes Team möchte als erstes Team in diese Schotteretage reinfahren. Wir werden sie uns auch vorher anschauen. Wir gucken uns die Strecke an, weil es halt einfach so wichtig ist. Und ja, ich denke schon, dass es ein großes Chaos wird oder auf jeden Fall ein großer Kampf. Wenn man dann mal auf dem Schotter ist, dann denke ich, geht's. Dann hat man seine Position. Aber ich denke, davor wird auf jeden Fall ein ganz schön großer Kampf um die Position geben.
Ja, das glaube ich, also diese Etappe 3 und 4, das werden dann auch so die ersten, wo es, glaube ich, so richtige Verschiebungen in der Gesamtwertung gibt. Die ersten zwei sind relativ flach. Dann wird es eben da so ein bisschen klassikerlastig. Wie gefällt dir die Strecke insgesamt? Ist es dann eben eine richtig harte Bergetappe drin mit La Planche Berfi? Das ist dann die vorletzte Etappe. Ansonsten sehr klassikerlastig und am Anfang eben Sprint. Findest du es gut von der Aufteilung her?
Ja, und ich würde auch die vorletzte als Bergetappe mit fast 3000 Höhenmeter beschreiben, auf jeden Fall. Und ja, ich finde es eigentlich sehr gut. Ich finde es nicht zu viel, nicht zu wenig. Für jeden ist was dabei, wie du sagst, für die Sprinter, für die Klassikerfahrer und eben für die reinen Bergfahrer. Und was halt auch spannend ist, dass alles sich am Planche des Belfis nochmal ändern kann im Gesamtklassement. Man kann so viel Zeit verlieren, wenn man eingeht auf den Berg. Und ja, ich denke, ich bin sehr zufrieden mit allen Etappen.
Wer glaubst du geht als Top-Favorit in diese Tour de France? Also wir haben dieses Jahr eine ganz, ganz starke Marta Cavalli gesehen. Annemiek van Vleuten hat beim Giro trotzdem dann am Ende den Sieg relativ sicher in der Tasche gehabt, auch wenn Marta Cavalli alles gegeben hat. Gibt es jemanden, der Annemiek van Vleuten in der aktuellen Form überhaupt schlagen kann in diesem Peloton oder ist sie die klare Top-Favoritin?
Ich denke schon, dass sie die klare Top-Favoritin ist, gerade wenn man den Giro gesehen hat. Also die einzige, denke ich, die nah dran kommen kann, ist, wie du sagst, Marta Cavalli in der Form, die sie jetzt auch gerade hat. Die ist mega stark. Aber ich denke halt, ich habe den Planche des Belfis jetzt gesehen und der ist perfekt für Annemiek, würde ich sagen. Wenn sie losfährt, dann, ja, er wird immer nur noch schlimmer, nur noch steiler und das ist genau das, was sie mag. Und ich denke deswegen, dass sie ja normalerweise, wenn alles gut geht, keiner gefährlich werden kann und es gibt auch keine Abfahrt danach, also
vor allem ist
gut für sie.
Es gibt ja dann auch wirklich bei dieser Tour de France oder generell gibt es kaum Strecken, die Annemiek van Vleuten irgendwie nicht liegen würden, also selbst dann sowas wie diese Schotterpassagen oder sowas, auch das kann sie natürlich irre, irre gut, haben wir schon oft genug bei der Strade Bianche gesehen, hat sie zweimal gewonnen, das Rennen, also da ist es auch schwierig, sie zu knacken und bei den Klassikern ist sie sowieso auch immer vorne mit dabei. Trotzdem ist das stärkste Team, glaube ich, in diesem Jahr, das hat man gesehen, SD Works. Glaubst du, dass sie mit einer Teamtaktik irgendwie was probieren könnten in Richtung Annemiek van Vleuten, dass sie sie da irgendwie aus der Bahn werfen können?
Klar, die werden es probieren. Also was SD Works halt immer macht, ist mit den Nummern zu spielen und ich denke, sie werden versuchen, sie zu isolieren, so gut wie sie können. Und das ist halt das Einzige, was man versuchen kann, gegenseitig zu attackieren. Und ich denke, sie werden es versuchen.
Vielleicht haben sie sich ja ein bisschen Anschauungsmaterial von Jumbo-Visma geholt, die das bei der Tour de France der Herren dann mit eben mehreren Kapitänen irgendwann geschafft haben, den absoluten Top-Favoriten auch mal aus der Bahn zu bringen. Vielleicht sehen wir was Ähnliches. Wäre natürlich schön. Genau, wir haben vergangene Woche eben schon mit Marlen Reusser auch vom Team SD Works gesprochen. Sie hat erstaunlicherweise gesagt, sie weiß gar nicht, ob sie sich so krass auf diese Tour de France freut, weil es natürlich auch schon so ein Riesenrummel wird. Wie geht's dir? Hat man so ein bisschen Sorge auch vor dem, was da ansteht? Weil es wird medientechnisch natürlich ein Riesenevent werden.
Ja klar, also gerade die Zeit jetzt auch davor ist schon ein ziemlich großer Rummel. Also ja, jeder möchte halt von einem wissen, wie das ist, die erste Tour de France und ob man dabei ist, wird man schon so viel vorher gefragt, wo man es noch gar nicht weiß. Und klar, es wird schwer, auch ich denke, der Tag vor dem Rennen, da haben wir auch, ich habe schon gehört, ein paar Pressekonferenzen und so weiter, also da wird ein Rummel sein, da hat sie recht auf jeden Fall, aber ich freue mich trotzdem extrem, weil es gehört eben einfach dazu, es ist die erste Tour de France und ich mache das gerne alles mit, wenn es sich dafür dann auszahlt, dass wir mehr Leute für den Frauenradsport dann begeistern können damit.
Ja, man sieht ja auch, einige Teams haben ein Trikot dann nochmal neu entworfen für die Tour de France, das dann eben auch die Frauen tragen werden. Also, dass da einfach jetzt so ein bisschen dieses Event, was man ja schon seit Jahren irgendwie so ein bisschen fordert oder überlegt, dass das endlich halt auch irgendwie zusammen auf einer gleich großen Bühne irgendwie stattfinden kann. Ihr werdet auch dann im deutschen Fernsehen auf One immer zu sehen sein. Also ich glaube, es tut sich auf jeden Fall was und es ist der richtige Schritt in die richtige Richtung mit dieser Tour de France.
Ja, das glaube ich auch. Also wie du sagst, ich hoffe, dass es auch vom Timing ganz gut ist, dass von der letzte Tag der Männer, dass dann viele Fans traurig sind und denken, ah, dann schauen wir halt die Frauen und dann halt sehen, wie spannend auch unsere Rennen sein können, wie vielfältig und ich hoffe, dass wir dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen können.
Wenn man dieses Frühjahr gesehen hat im Frauenfeld, dann verspricht das auf jeden Fall extrem viel Spannung, was da bei der Tour de France auf uns zukommt. Wenn wir schon beim Thema Trikots sind, dann müssen wir natürlich auch noch über dein aktuelles Trikot sprechen. In Schwarz-Rot-Gold im deutschen Meisterschaftstrikot wirst du antreten. Hat sich Lisa Brennauer bei dir beschwert? Sie war ja die letzten 3 Jahre die ganze Zeit im Trikot.
Nee, sie hat mir tatsächlich auch noch geschrieben. Ich habe sie leider persönlich nicht gesehen, weil ich musste dann direkt zur Dopingkontrolle und dann hat sie mir noch geschrieben, dass sie sehr froh ist, dass ich sie sozusagen ablöse und dass sie sich mega für mich freut und ja, dass ich es verdient habe, die Meisterstreifen zu fahren.
Wie glaubst du, werden die Deutschen im Feld abschneiden? Also wir haben Lisa Brennauer dabei, auf jeden Fall. Dann du bist natürlich dabei. Ansonsten sind noch nicht alle Teams mit dabei, aber kann man sich auf einen deutschen Etappensieg freuen? Kann man auf einen deutschen Etappensieg hoffen?
Ich denke, es ist schwierig, es jetzt so zu sagen. Franzi Koch ist natürlich auch noch dabei, muss man sagen. Unser Line-Up ist ja auch bekannt gegeben worden. Und deswegen denke ich mal, ja, wenn Lisa auch gut drauf ist und zum Beispiel für eine Spitzengruppe geht und drin ist, dann denke ich, dass sie sehr schnell ist und auch vielleicht eine Chance hat auf eine Etappe oder ein Podium. Und das Gleiche, denke ich, gilt für mich, wenn ich in einer reduzierten Gruppe bin, zum Beispiel bei der dritten Etappe oder sonst wo und es zum Sprint kommt in einer kleinen Gruppe, dann könnte ich mir auch was erhoffen. Aber es wird sich alles zeigen. Ich meine, jeder möchte halt unbedingt eine Etappe bei der Tour de France gewinnen und das wird so unfassbar schwer sein.
Es wird ein großes Battle, auf das wir uns auf jeden Fall freuen. Vielen Dank, Liane, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir schauen die letzten Tage jetzt noch bis zur Tour de France aus. Nochmal Beine hochlegen oder nochmal ein paar Intervalle bolzen. Wie verbringst du die letzten Tage?
Ja, also erstmal Beine hochlegen und dann, klar, nochmal ein bisschen den Körper daran erinnern, wie es dann bald sein wird. Und dann schauen wir uns die Strecke an, die Etappe 4 mit dem Schotter und dann geht's schon los.
Wir freuen uns drauf. Wir wünschen dir natürlich das Allerbeste und dass wir dich einmal jubelnd über die Ziellinie fahren sehen.
Gib mein Bestes, alles klar.
Viel Erfolg, ciao, ciao.
Dankeschön, ciao.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.